Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Theologie als wissenschaftliche Disziplin an der Uni, das ist erstmal eine Herausforderung, wenn nicht gar eine Zumutung für die Freiheit von Forschung und Lehre, mindestens in Deutschland. Denn anders als man oft annimmt, ist es hierzulande mit dem Laizismus gar nicht so weit her. Die Religionsgemeinschaften können, sollen Einfluss nehmen auf die Institute und Fakultäten und sie tun das auch. Und das gilt für die christlichen Theologien genauso wie für die islamische. Diese Woche nimmt das neu gegründete Institut für islamische Theologie an der HU Berlin den Lehrbetrieb auf und seit über 2 Jahren wird über den Einfluss konservativer Moscheedachverbände dort gestritten. Ein Thema heute in Campus und Karriere. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In der öffentlichen Debatte und in der öffentlichen Wahrnehmung, was den Islam angeht, haben in Deutschland die großen Moscheedachverbände ziemlich großen Einfluss, die aber zum überwiegenden Teil konservativ geprägt sind und von denen sich längst nicht alle Muslime in Deutschland auch repräsentiert fühlen. Die Verbände sind schlicht gut organisiert. Ihr Einfluss an den Hochschulen, an den Instituten für islamische Theologie, der wird immer wieder scharf kritisiert und das aktuellste Beispiel dafür ist Berlin bzw. die Humboldt-Uni, wo bislang lediglich die konservativen Verbände im Beirat für das dortige Institut für islamische Theologie sitzen. Das Institut hat jetzt nach 2,5 Jahren Vorbereitungszeit die Arbeit aufgenommen. Die Kritik aber, die bleibt. Claudia van Laak war beim Startschuss dabei.
Es ist ein Novum an der Humboldt-Universität. Im Senatssaal diskutieren Islamwissenschaftler unter anderem aus den USA, Großbritannien und den Niederlanden über das Thema Imamausbildung. Gestern Vormittag nahm das Institut für islamische Theologie mit einer Einführungsveranstaltung seine Arbeit auf. Gründungsdirektor Michael Borgolte fällt ein Stein vom Herzen.
Ach ja, das kann man sagen. Wir haben 2,5 Jahre ja darauf hingearbeitet. Das waren schwierige Prozesse. Innerhalb der Universität mussten wir uns mit Kritikern auseinandersetzen in der Öffentlichkeit. Insofern sind wir schon sehr froh.
In den Unigremien hatten einige Studierende und Professoren gegen das Institut für islamische Theologie argumentiert. Es war eine grundsätzliche Kritik, die sich nicht speziell gegen den Islam richtete. Die Theologie habe an einer Universität nichts zu suchen, weil sie keine Wissenschaft sei.
Diese Widerstände waren nicht so stark, dass es verhindert werden konnte, aber sie waren beharrlich. Verstehen kann ich das in gewisser Weise schon, aber dass man der Theologie den Rang einer Wissenschaft aberkennt, das halte ich nicht für korrekt.
Streit gab es auch um die Besetzung des Beirates, in dem unter anderem 3 Vertreter von Islamverbänden sitzen. Die türkische DİTİB ist nicht dabei. Der Beirat hat ein Mitspracherecht bei der Besetzung der Professuren, genau wie zum Beispiel die katholische Kirche bei der Besetzung von Professuren für katholische Theologie. Liberale Muslime sind in diesem Beirat nicht vertreten. Das Argument der Humboldt-Uni, wir brauchen die Verbände, die auch eine relevante Zahl von Muslimen in Deutschland vertreten. All diese Streitigkeiten dürften an den ersten 55 Studierenden weitgehend vorbeigegangen sein. Marlene Weke, 21, Nicht-Muslima, freut sich auf den Arabischunterricht und das Koranstudium.
Also ich glaube, dass das eine große Relevanz hat, auch um eine Religion abzubilden, die hier in Deutschland ja auch durchaus vertreten ist. Und dass man eben durch das Institut eben auch da dem Muslimen hier in Deutschland auch eine Stimme gibt.
Die Humboldt-Uni startet jetzt. Andere haben schon länger Erfahrungen mit dem Fach islamische Theologie. Münster, Tübingen oder Osnabrück. Jan-Felix Engelhardt, Geschäftsführer der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft, gibt einen Überblick.
Es gibt zurzeit in Deutschland an die 2500 Studierende in der islamischen Theologie und Religionspädagogik, von denen die Mehrheit weiblich ist und auch die Mehrheit auf Religionspädagogik studiert. Das heißt, die meisten von den Studierenden möchten auch Lehrerinnen und Lehrer für den islamischen Religionsunterricht werden.
Serdar Kurnaz, demnächst Inhaber einer ordentlichen Professur an der Humboldt-Uni, setzt auf einen Austausch mit der großen islamischen Community in Berlin. Es geht auch um das tägliche muslimische Leben in einer Metropole, sagt Kurnaz, der von der Uni Hamburg nach Berlin gekommen ist.
Krankenhausseelsorge, Gefängnisseelsorge, bioethische Fragen, sodass man diese Fragen und Bedürfnisse der Gesamtgesellschaft oder der muslimischen Community als Forschungsimpuls aufnehmen kann und dann daran natürlich nach den Maßstäben der Wissenschaft dann das erforscht und dann auch Ergebnisse anbietet bzw. Lösungsmodelle anbietet.
Die Universitäten bilden keine Imame aus, ein übrigens weit verbreitetes Missverständnis. Dies geschieht in Verantwortung der Islamverbände. Ein Studienabschluss in islamischer Theologie ist allerdings eine gute Voraussetzung dafür. Michael Borgolte hofft nun, dass langfristig gesehen die Gemeinden die in Deutschland ausgebildeten Imame bevorzugen.
Die Eltern werden es sich nicht bieten lassen, dass ihre Kinder im Koranunterricht an den Gemeinden von Imamen unterrichtet werden, die schlechter qualifiziert sind als die, die sie haben können in Deutschland. Darauf muss man setzen, auf diesen Prozess der Einsicht, dass das besser qualifizierte Personen sind.
Ein frommer Wunsch ist das, sagen dagegen Kritiker. Denn derzeit können oder wollen nur wenige islamische Gemeinden die in Deutschland ausgebildeten Akademiker bezahlen.
Der Lehrermangel in Deutschland ist bekanntermaßen im Osten der Republik besonders dramatisch. In Sachsen-Anhalt hat deswegen nun eine Initiative aus Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und Gewerkschaftlern ein Volksbegehren gestartet, um dem Lehrermangel per Gesetz ein Ende zu machen. Dabei geht es gar nicht unbedingt nur um ein Ost-West-Problem, es ist vor allem auch ein Stadt-Land-Problem. In Sachen Bildung geraten ländliche Regionen ins Hintertreffen. Nicht überall und nicht überall gleich dramatisch, aber in den ostdeutschen Ländern gibt es eben vergleichsweise viele dünn besiedelte Regionen. Mehr Lehrkräfte für die Provinz heißt also die Herausforderung. Die Kleinstadt Gardelegen im Norden von Sachsen-Anhalt, die zahlt inzwischen sogar angehenden Lehrerinnen und Lehrern Geld, damit die nach dem Studium in der Stadt arbeiten. Wie viel Geld das ist, Christoph Richter.
300 Euro monatlich einfach so aufs Konto und das bis zum Ende des Studiums. Das ist das Angebot der Stadt Gardelegen im Norden Sachsen-Anhalts an Lehramtsstudierende. Gardelehrer nennt sich das Ganze, ist ein kommunales Stipendium und ein bundesweit einzigartiges Projekt. Einer der Stipendiaten ist der 24-jährige Pascal Matthais. Er studiert in Halle an der Saale Deutsch und Geschichte auf Lehramt.
Ich bin sehr glücklich darüber, ja, denn ich habe nicht damit gerechnet. Ich hatte zwar gehofft, dass es so kommt, da freue ich mich natürlich sehr.
2021 will Matthais als Lehrer in Gardelegen anfangen. Auflagen für das Stipendium gibt es so gut wie keine, nur eine einzige Verpflichtung. Nach dem Studium muss man seinen Job als Lehrer in Gardelegen antreten, in einer 25.000 Einwohner großen Stadt in der Altmark, 70 Kilometer nördlich von Magdeburg. Dort verpflichtet man, sich so lange zu bleiben, wie man das Stipendium erhalten hat. Ansonsten muss man das Geld zurückzahlen, heißt es. Kein Problem, sagt die 26-jährige Hallenser Lehramtsstudentin Isabel Radke. Sie würde nach dem Studium sowieso in ihre Heimat nach Gardelegen zurückkommen. Das Stipendium sei dadurch ein netter Bonus.
Also ich finde es gut, dass die Stadt da die Initiative ergriffen hat, gerade auch um junge Leute wieder herzulocken. Wir sehen das so im Freundeskreis, dass doch viele dann wegbleiben. Und wenn dann so ein kleiner Anreiz geschaffen wird, dass die jungen Leute wieder herkommen, ist das schon sehr gut.
Lehrer fehlten gerade in ländlichen Regionen, weshalb man sich in der westlichen Altmark das Stipendienprogramm überlegt habe. Man wolle nicht nur jammern, sondern etwas tun, sagt Mandy Schumacher. Sie ist SPD-Mitglied und Bürgermeisterin der Kleinstadt Gardelegen.
Es fehlen jedenfalls so viele, dass wir die Löcher nicht stopfen können. Und das Hauptproblem ist ja vielleicht auch noch gar nicht jetzt, sondern das Hauptproblem wird in den nächsten 5 bis 6 Jahren auftauchen, wenn nämlich diejenigen, die jetzt Ende 50, Anfang 60 sind, in Ruhestand gehen. Und danach kommt eine ganze Weile nichts.
Den größten Lehrerbedarf gäbe es derzeit bei Sekundar- und Grundschulen, ergänzt Kommunalpolitikerin Schumacher noch. Man habe aber nicht nur die Lehrer im Auge, sondern auch deren Familien.
Zum Beispiel für die Ehepartner ist unsere Wirtschaftsförderin Ansprechpartner und würde unterstützen. Wir helfen bei der Suche nach Wohnungen. Wenn sie bei uns ein Grundstück kaufen möchten, natürlich auch. Wenn sie ihre Kinder im Kindergarten haben möchten, auch. Wir sind da recht, also für eine Kommune, man glaubt es kaum, recht flexibel.
Auch wenn es derzeit weniger Bewerber für das Stipendium gäbe als letztes Jahr, wolle man dran festhalten, sagt Bürgermeisterin Schumacher noch. Von einem Flop wolle sie nicht sprechen. Nach Angaben einer aktuellen Studie der Kultusministerkonferenz müssen bundesweit bis 2030 und zwar jährlich 32.000 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden. Während der Westen rechnerisch mehr ausbildet, als er braucht, klafft im Osten eine große Lücke. In Sachsen-Anhalt fehlen nach Angaben des Magdeburger Bildungsministeriums zwischen 500 und 1.000 Lehrern. CDU-Bildungsminister Marco Tullner gesteht, eine vollumfängliche Lehrerversorgung werde man nicht so schnell erreichen. Erst in der letzten Ausschreibungsrunde konnten von den knapp 900 offenen Stellen gerade mal 317 Stellen besetzt werden.
Eine Kollegin sprach vom Tal der Tränen, das ist mir ein bisschen zu melodramatisch. Aber die Botschaft ist klar. Wir sind da jetzt im Lehrermangel angekommen und das merkt man tagtäglich.
Tullner sagt mit deutlichen Worten und unverblümt, ein schnelles Ende werde es nicht geben. Mit dem Problem Lehrermangel werde man sich auch noch die nächsten Jahre rumschlagen. Die gewünschte Lehrerversorgung von 103% sei derzeit völlig illusorisch. Einen Offenbarungseid nennt das Bündnis, den Mangel beenden, unseren Kindern Zukunft geben. Eine Initiative bestehend aus Eltern, Schülern und Gewerkschaftern. Dort will man das Land mittels eines Volksbegehrens zwingen, das Schulgesetz zu ändern, sagt die Sprecherin des Bündnisses, Eva Gerd, die Landesvorsitzende der GEW in Sachsen-Anhalt.
Wir wollen also feste Schlüsselzahlen, wir wollen feste Zahlen für so und so viele Schüler, müssen so und so viele Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiterinnen und Schulsozialarbeiterinnen da sein.
Bildungsminister Marco Tullner nennt das Vorgehen der Initiative Alarmismus. Ein Gesetz allein bringe keine neuen Lehrer nach Sachsen-Anhalt und rät zu mehr Realitätssinn.
Ich weiß, die Leute sind ungeduldig, das kann ich alles nachvollziehen. Heute können sich junge Leute Stellen aussuchen, der Markt ist vielfältig und die suchen sich die attraktivsten Stellen aus.
Da gelten die ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts nicht als erste Wahl. Das sei nun mal so, sagt Tullner noch. Auch ein Volksbegehren werde daran nichts ändern. Dennoch, im Januar soll das Volksbegehren starten. Sollte es eine Ablehnung geben, will die Initiative noch einen Schritt weitergehen und einen Volksentscheid auf den Weg bringen.
Der Deutschlandfunk Campus und Karriere. In Zeiten von Bildungsvergleichsstudien ist die politische Bildung in den vergangenen 2 Jahrzehnten an den Schulen ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, vorsichtig ausgedrückt. Aber das ändert sich gerade und zwar mit Wucht. Nicht, weil plötzlich die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer an den Schulen so massiv gestärkt werden von der Politik, sondern weil die Schülerinnen und Schüler in Deutschland selbst so politisiert sind, wie lange nicht mehr. Stichwort Klimaschutz. Wie soll die Schule damit umgehen? Wie politisch darf oder besser gesagt soll sie sein? Darüber wurde gestern Abend in Essen diskutiert und die Frage ist auch deshalb so wichtig, weil sich viele Lehrerinnen und Lehrer durch die AfD-Meldeportale und die von ihnen erzeugte Generalverdachtsstimmung mehr und mehr beobachtet fühlen. Andrea Groß hat für uns zugehört.
Uwe Böken ist Leiter der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen bei Aachen. Die Schule ist nach einem jüdischen Mädchen benannt, das zusammen mit seinen Eltern im Dritten Reich von den Nazis ermordet worden ist. Die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten, hat sich die Schule auf die Fahnen geschrieben. Und dem Schulleiter ist das in heutigen Zeiten wichtiger denn je.
Wir hatten Anfang März letzten Jahres eine Veranstaltung mit Esther Bejarano in der Schule. Esther Bejarano ist eine der letzten Überlebenden des ehemaligen Auschwitzer Mädchenorchesters. Und im Nachgang zu dieser Veranstaltung bin ich vom WDR Aachen interviewt worden und ja, ich habe dann eine Äußerung getan, nämlich seit der letzten Bundestagswahl gibt es im Bundestag rechtsextreme Bundestagsabgeordnete und diese Äußerung hat dann der Aachener AfD-Abgeordnete zum Anlass genommen, Dienstaufsichtsbeschwerde einzulegen.
Der Schulleiter habe gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, so der Vorwurf, von dem ihn allerdings sämtliche Schulaufsichtsbehörden freisprachen. Uwe Böken hat auch Hassmails und Drohanrufe bekommen. Die Solidarität seiner Kollegen, der Schüler und ihrer Eltern zeigen ihm aber, dass Schweigen keine Option ist. Das Neutralitätsgebot werde gerne von Populisten ins Feld geführt, um Diskussionen in der Schule zu verhindern, sagt Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie interpretieren es bewusst so, dass man entweder alles sagen dürfe oder aber gar nichts. Das sei falsch.
Da geht es eben tatsächlich darum, dass der Lehrkraft abverlangt wird, sich hinsichtlich der parteipolitischen Positionierung zurückzuhalten, gleichwohl aber unter normativen Gesichtspunkten eine eigene Meinungsbildung und Verortung im politischen Spektrum herbeizuführen.
Politische Diskussionen im Unterricht zu vermeiden, hält auch Burkhard Jelonek für den falschen Weg. Er ist Leiter des Landesinstituts für Pädagogik und Medien im Saarland und damit für Lehrerfortbildung zuständig. Man könne sehr wohl im Englischunterricht über twitternde amerikanische Präsidenten reden oder über den Brexit. Er hat auch wenig Verständnis für Schulleiter, die ihre Schüler von den Fridays for Future Demos fernhalten wollen.
Dann kann Schule natürlich ein wichtiger Beiträger sein, dass ich das im entsprechenden Unterricht auch aufraue und mit ihnen diskutiere und im Grunde auch zeige, wie die größeren Zusammenhänge dann möglicherweise sind, weil ich mich schon intensiver damit beschäftigt habe. Aber ich kann mit Sicherheit als Lehrer auch von den Schülern lernen.
Sich für oder gegen etwas einzusetzen, wählen zu gehen, eine Haltung zu entwickeln und sie auch laut äußern zu dürfen, das ist in Deutschland erlaubt, in vielen anderen Ländern aber nicht, sagt Linus Schumann, Schüler an einem Gymnasium in Essen.
Ich sehe es tatsächlich so, dass überhaupt politische Teilhabe irgendwo auch ein Privileg ist und dass ich gerade in meiner Schule vielleicht auch sehe, dass Schüler das gar nicht so wirklich verstehen, dass es ein Geschenk ist und dass sie das vielleicht auch mal willkommen heißen sollten und nicht abstoßen. Deswegen habe ich da eine etwas kratzbürstige Haltung, dass ich nicht unbedingt einsehe, diesen Schülern auch noch so vor die Füße zu schmeißen, dass sie unbedingt teilhaben sollen, wenn sie es dann gar nicht wollen.
Wenn du dich nicht einmischen und beteiligen willst, Pech gehabt, dann muss dir die Schule auch nicht unbedingt helfen, so die unkonventionelle Meinung des 16-Jährigen. Thomas Krüger, der Präsident der Bundesanstalt für politische Bildung, ist allerdings der Ansicht, dass Schulen gar nicht darum herumkommen werden, wieder mehr politische Diskussionen zuzulassen. Dafür sorgt schließlich schon jetzt die Fridays for Future-Bewegung.
Das macht deutlich, dass die Schule eben keine Wissensvermittlungsanstalt im luftleeren Raum ist, sondern mitten im Alltag verankert ist und den Bildungsprozess neben dem Wissenserwerb immer auch auf die kritischen Kompetenzen als Bürger in einer pluralen Gesellschaft hin abstellt.
In den Schulen werden heute die Probleme der Gesellschaft von morgen verhandelt, so Krüger. Schulleiter und Lehrer sollten sich dieser Verantwortung bewusst sein und sie annehmen.
In Campus und Karriere geht es jetzt weiter mit unserer Reihe Karrierestart und da stellen wir Berufsanfänger vor und fragen sie nach ihren Erwartungen. Enttäuschende Erwartungen, genauso wie denen, die sich erfüllt haben. Die Realität ist eben oft anders, als man denkt. Ein Job, bei dem man ein ziemlich großes Potenzial für einen Realitätsschock erwartet, ist ja der Job des Notfallsanitäters. Aber ist das wirklich so? Wie war der Einstieg in den Rettungsdienst? Wir haben nachgefragt.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
Ja, moin, ich bin Leon, bin 25 Jahre alt, komme aus Lübeck, bin seit einem Jahr Notfallsanitäter und arbeite bei der Johanniter Unfallhilfe.
Was verdienen Sie?
Als Berufseinsteiger verdient man ungefähr 3.000 Euro tariflich brutto. Da kommt aber noch hinzu, dass man Schichtzulagen bekommt, dass Nachtdienste, Sonntagsdienste extra vergütet werden. Also netto lande ich dann ungefähr bei 2.100 Euro monatlich. In Lübeck kommt man damit super klar.
Was war beim Berufseinstieg anders als erwartet?
Vom Inhalt her ehrlich gesagt nicht so viel, weil man während der Ausbildung einen sehr hohen Praxisanteil hatte und deswegen den Alltag im Rettungsdienst schon extrem gut kannte. Anders als gedacht war, dass ich Einsätze auch mit nach Hause genommen habe, mich mit meiner Partnerin darüber unterhalten habe. Das war eben in der Berufsausbildung nicht so. Da konnte man die Verantwortung immer abgeben und musste sich da keine großen Gedanken mehr drüber machen.
Was an Ihrem Job macht Spaß?
Spaß macht mir der Job vor allem, weil man viele diagnostische Maßnahmen, körperliche Untersuchungen, Fragestellen am Patienten machen kann und dann eben herauszufinden, woran liegt das, dass es dem Patienten in der Situation so schlecht geht. Außerdem macht mir Spaß, den Leuten einfach zu helfen, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie jemanden brauchen, der ihnen beisteht in der Situation.
Was an Ihrem Job nervt manchmal?
Ja, nerven tut das, wenn man mit Blaulicht zu Patienten fährt, die nicht ernsthaft erkrankt sind, die Bagatellverletzungen haben. Zum Beispiel, wenn sich jemand mit dem Küchenmesser in den Finger schneidet. Oder bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Das sind Einsätze, wo wir mit Blaulicht hinfahren. Ich meine, wir riskieren da zwar nicht unser Leben, aber die Unfallgefahr während so einer Fahrt ist schon deutlich erhöht. Und das kann schon frustrierend sein.
Wurden Sie für den Alltag im Job gut ausgebildet?
Sehr gut. Während der Ausbildung hat man zwar auch einen schulischen Anteil, aber der Praxisanteil ist deutlich höher. Und dadurch lernt man den Alltag von Grund auf kennen.
Und sonst so?
Also ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, den Job ein Leben lang zu machen. Wenn ich daran denke, dass ich mit 60 Jahren zum Beispiel einen schweren Patienten aus dem dritten Obergeschoss nach unten tragen muss. Deswegen denke ich, dass mich mein Weg noch woanders hin verschlägt. Ich überlege, noch Medizin zu studieren.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
Das war die 5. Folge unserer Reihe Karrierestart. Alle bisherigen Teile können Sie nochmal nachhören, nachlesen auf deutschlandfunk.de/campus. Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich Corso, Kunst und Pop. Und meine Kollegin Sigrid Fischer, die übernimmt da. Und sie spricht unter anderem mit der Schauspielerin Mariam Sareh über ihr Regiedebüt Born in Evin. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.